Mein erster Satz lautet Schluss mit lustig, aber das bezieht sich nicht auf die Pause, sondern als Einstieg für das nächste Thema. Schluss mit lustig, das Ende der Spaßgesellschaft. Das ist der Titel des Buches von Peter Hane, das kurz nach seinem Erscheinen auf den Bestsellerlisten in Deutschland stand. In diesem Buch rechnet der ZDF-Journalist mit der Spaßgesellschaft ab und er behauptet in diesem Buch, dass der 11. September 2001 das Ende der Spaßgesellschaft sei und ruft wieder zu christlichen Werten auf. Und so ein Weckruf ist ja eigentlich lobenswert, aber mir scheint es so, als wenn das Ende der Spaßgesellschaft immer noch nicht in Sicht sei. Unsere Gesellschaft ist seit dem 11. September nicht unbedingt frommer geworden. Vielleicht nur die Wochen danach, aber das Ganze ist wieder verblasst. Die Kirchen, die Gemeinden sind nicht voller als vor dem 11. September, sondern vielleicht sogar leerer. Und doch war es sicherlich gut und in Gottes Sinn, dass sich da mal ein Christ zu Wort meldet und mit der Spaßgesellschaft abrechnet. Und das ist das Thema des zweiten Vortrags, wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet. Ich denke, das Thema ist sehr aktuell. Wir leben in einer Spaßgesellschaft und in der neuen oder relativ neuen Mediamarktwerbung, da heißt es ja, Hauptsache, ihr habt Spaß. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ist das wirklich die Hauptsache im Leben? Ich meine, das Leben ist doch kein Wunschkonzert. Hauptsache, Spaß? Aber das ist offensichtlich die Maxime der heutigen Zeit. Spaß ist das Maß aller Dinge. Man sucht sich übrigens ja auch Gemeinden aus. Wo fühle ich mich wohl? Wo macht es Spaß, dabei zu sein? Also der Spaßfaktor treibt uns bei vielen Entscheidungen. Vielleicht nicht uns, aber ich sag mal die Menschheit insgesamt. Und in diesem Text, Amos 3, Vers 9 bis Kapitel 4, Vers 3, sehen wir, wie Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet. In diesem Text wird sich Amos jetzt an die Oberschicht Samarias richten. Er richtet sich gegen die Reichen, gegen die High Society, würden wir sagen, gegen die VIPs in der Stadt. Samaria ist eigentlich, man könnte es vielleicht vergleichen mit einer Kombination aus Broadway, Hollywood und Las Vegas. Das ist die Situation in Samaria. Samaria ist ja die Hauptstadt des Nordreiches, also der Inbegriff der Sünde. Sodom und Gomorra könnte man fast sagen. Hier tummeln sich die Reichen und die Schönen. Rote Teppiche, Glanz und Glamour, Prunk und Pracht. Eine reine Spaßgesellschaft, die mit Gott abgeschlossen hat. Das ist die Situation und ich hoffe, ihr erkennt, ja, wie aktuell das Alte Testament ist. Spaßgesellschaft damals und heute leben wir auch in einer Spaßgesellschaft. Der Mensch und die Zeiten haben sich offenbar nicht wirklich geändert. Ich muss dazu sagen, wir dürfen Gott uns natürlich auch nicht als einen Gott vorstellen, der einfach nur eine Spaßbremse ist. Gott hat nichts gegen Freude, wenn sie innerhalb der biblischen Leitplanken geschieht. Und Gott gibt uns diese biblischen Leitplanken, damit wir wahre Freude erleben können in ihm. Im Buch Prediger heißt es zum Beispiel, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Buch Prediger heißt es, genieße das Leben, aber lebe dabei in Gottesfurcht. Beides verknüpft kann funktionieren. Das Problem ist, die Spaßgesellschaft in Samaria will das Leben genießen, aber sie haben dabei die Gottesfurcht über Bord geworfen. In welcher Weise wollen wir uns jetzt anschauen? Wir kommen zum ersten Punkt. Wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, dann betrifft es die soziale Ungerechtigkeit. Wir lesen die Verse 9 und 10. Lasst es hören in den Palästen von Aschdod und denen im Land Ägypten. Versammelt euch auf den Bergen um Samaria herum und seht euch das wilde Treiben dort an, die Unterdrückung im Inneren der Stadt. Sie treten das Recht mit den Füßen, spricht Jahwe. Mit Misshandlung und Gewalt sammeln sie Schätze in ihren Palästen. Lasst es hören in den Palästen von Aschdod und denen im Land Ägypten. Was hier passiert, das erkennen wir vielleicht nicht direkt, aber ist eigentlich eine Sensation. Was Amos hier macht ist, er lädt ein internationales Ermittlungsteam nach Samaria ein. Vielleicht können wir uns noch an den tragischen Abschuss des Flugzeuges MH17 über der Ukraine erinnern. Es war in den Nachrichten. darauf hin, um diese Ursache, wer hat es denn jetzt abgeschossen, aufzuklären, wurde ein internationales Ermittlungsteam eingeladen, das Zugang hatte an die Unfallstelle, um das aufzuklären. Und das ist das, was Amos hier macht. Er lädt ein internationales Ermittlungsteam ein. Kommt mal alle nach Samaria. Die führenden Politiker der Philister und der Ägypter werden hier eingeladen. Das Merkwürdige dabei ist, diese Länder, die Philister und die Ägypter, waren nicht gerade dafür bekannt, moralische Hochburgen zu sein, milde ausgedrückt. Auch dort gab es Unterdrückung. Das heißt, wenn Amos diese Leute einlädt, um zu gucken, was für eine Unterdrückung in Samaria geschieht, bedeutet es, dass Samaria noch schlimmer dran ist als die Heidenvölker. Selbst die Heiden müssen staunen. Ähnlich wie Paulus im 1. Korintherbrief der Gemeinde sagt, das, was bei euch in der Gemeinde passiert, passiert noch nicht mal unter Heiden. Und das ist leider der traurige Zustand von Samaria. Diese Einladung des internationalen Ermittlungsteams muss eine schallende Ohrfeige gewesen sein. Was passiert hier? Wie wird der Zustand im Text beschrieben? Da ist vom wilden Treiben die Rede. Die Elberfelder übersetzt mit Verwirrung. Die Leute wissen nicht mehr, was ist richtig und was ist falsch, weil sie so verstockt sind in ihrem Herzen. Werte wie Gerechtigkeit, Großzügigkeit werden auf den Kopf gestellt. Der Text spricht von Unterdrückung. Das heißt, mitten in der eigenen Stadt werden hilflose Menschen, nicht die Feinde, die eigenen Leute, werden ungerecht behandelt. Sie treten das Recht mit Füßen. In Samaria beraubt man zum Beispiel arme Witwen. Diese Witwe geht daraufhin zum Gericht. Und wisst ihr, was die Reichen machen in Samaria? Die haben ja genug Geld. Sie geben dem Richter, ich wollte schon sagen, ein paar Euroscheine. Sie geben ihm Geld und der Richter entscheidet den Gerichtsprozess gegen die Witwe für den Reichen. Das sind die Zustände in Samaria. Es heißt weiter im Text, Misshandlung und Gewalt stehen an der Tagesordnung. Das Wort hier für Misshandlung im Hebräischen heißt Hamas. Kennt ihr das Wort? Hamas? Hamas bedeutet Gewalt gegen Menschen. Welche Partei nennt sich Hamas? Das andere Wort heißt Schot, das geht da eher um Gewalt gegen materielle Dinge. Und diese Kombination haben wir in Samaria. Sie gehen gewalttätig vor, um an Besitz zu kommen, und sie gehen gewalttätig gegen Menschen vor. Die soziale Ungerechtigkeit hat Überhand genommen und das ist ein großes Thema bei Amos. Das sehen wir immer wieder, wenn wir den Propheten lesen. Er wettert gegen die soziale Ungerechtigkeit. Die Schwachen werden von den Starken sozusagen gefressen. Fair Plays, Fehlanzeige. Sie ignorieren das, was Gott in seinem Wort sagt. Wenn wir das alte testamentliche Gesetz lesen, und dazu möchte ich uns alle ermutigen, dass wir auch das Gesetz lesen, da sehen wir ganz deutlich, wie Gott über den Umgang mit Sozialschwachen denkt. Und wir sehen, dass Gott ein besonderes Herzensanliegen für Witwen hat, für Arme, für Fremdlinge, für Flüchtlinge. Gott hat ein ganz besonderes Anliegen für diese Personengruppen. Und deswegen rechnet Gott hier mit Samaria ab. Die Verse 11 und 12, zunächst einmal Vers 11. Darum spricht Jahwe, der Herr, Feinde werden euer Land umzingeln, sie reißen eure Festung nieder und plündern eure Paläste. Hier redet Amos bereits prophetisch über die Eroberung Samarias durch die Assyrer. Die Luxusgüter in der Stadt, sie werden geplündert werden. Vers 12 ist sehr interessant und ist schwer zu verstehen im ersten Moment. Vers 12 heißt es, so spricht Jahwe, wie ein Hirt aus dem Rachen des Löwen vom Lamm nur zwei Unterschenkel rettet, ein makaberes Bild, oder ein Zipfel vom Ohr, so ein Ohrläppchen. So werden Israels Söhne gerettet, die in Samaria in ihrem Sessel sitzen, auf Ruhepolstern in Damaskus. Wenn man die Worte rettet hört, da denkt man, Amos spricht hier von einer Rettung Israels. Aber das ist nicht der Fall. Amos ist der Schafhirt und er benutzt wieder ein Bild aus seinem Arbeitsalltag. Da gab es ein Gesetz. Dieses Gesetz möchte ich euch mal vorlesen. Es steht in 2. Mose 22, die Verse 9 bis 11. Dieses Gesetz regelt die Erstattungspflicht, wenn etwas weggenommen wurde, wenn etwas gestohlen wurde oder eben von einem Tier gefressen wurde. Es heißt, wenn jemand seinen Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Stück Vieh in Obhut gibt und er stirbt ihm oder kommt zu Schaden oder wird ihm weggetrieben, ohne dass jemand es sieht, so soll es unter ihm zum Eid vor dem Herrn kommen, ob er nicht etwa seine Hand an seines Nächsten habe gelegt hat, und der Besitzer soll es hinnehmen, sodass jener den Ersatz zu leisten braucht. Stiehlt es ihm aber ein Dieb, so soll er es dem Besitzer ersetzen. Und jetzt kommt Vers 12, hört man genau hin. Wird es zerrissen, so soll er zum Zeugnis herbeibringen und nicht ersetzen. Damals als Hirte hatte man vielleicht auch mal Urlaub. Was macht man mit der Schafsherde, wenn man in Urlaub geht? Man fragt einen anderen Hirten, einen Freund, kannst du in der Zeit, wo ich mit meiner Familie im Urlaub bin, auf meine Herde aufpassen? So, und was ist, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, der Hirte, und da fehlen zwei Schafe? Wenn er einfach unachtsam war und die Schafe wurden gestohlen, muss er es ersetzen. Aber was ist, wenn ein Löwe ein Schaf gerissen hat? Und da sagt dieses Gesetz, er muss einen Beweis erbringen, dass es ein Löwe war, der das Schaf gerissen hat. Ein Ohrläppchen zum Beispiel oder Unterschenkel sind Beweise. Hier, ich habe es nicht gestohlen, es ist wirklich zerrissen worden. Das ist der Beweis. In diesem Fall muss er es nicht erstatten. Und das Bild benutzt Amos hier. Es geht hier nicht um eine Rettung, es geht um einen Beweis der Vernichtung. Und das ist das Makabere. Gott sagt, dass ich Samaria vernichten werde, ist so sicher. Es wird Beweise geben. Die Stadt wird in Trümmern da liegen. Ein relativ krasses Bild, aber wir sehen hier, wie sehr Gott die soziale Ungerechtigkeit hasst. Dieses Thema soziales Engagement, soziale Ungerechtigkeit ist ja nicht unbedingt ein häufiges Thema in unseren Gottesdiensten, also bei uns in Köln zumindest nicht. Ja, wir denken ja eher, das ist so ein Thema für die Landeskirchen. Ja, die predigen kein Evangelium mehr, die predigen nur noch, warum jeder eine Krankenkasse haben sollte und was wir für die Armen tun können. An sich gute Anliegen, aber wenn man das Evangelium nicht mehr verkündigt, ist das zu wenig. Wir denken, es ist das Thema der liberalen Theologen. Aber ihr Lieben, die Bibel spricht sehr, sehr viel über soziale Ungerechtigkeit. Das ist eigentlich das Hauptthema der Propheten. Und jetzt sagt jemand, naja, Altes Testament. Nein, auch im Neuen Testament spricht Jakobus in Kapitel 5 über soziale Ungerechtigkeit und dass man sich für die Armen einsetzen sollte, für die Witwen, für die Flüchtlinge. Natürlich muss man dieses Verhältnis immer im richtigen Zusammenhang mit dem Evangelium sehen. Ja, wir sollen uns sozial engagieren. Wir wollen und sollen der Not der Welt begegnen. Aber wir als Christen, als Wiedergeborene haben doch immer auch vor Augen, dass die Hauptnot die Seele ist, das Leben nach dem Tod. Und deswegen hat das Evangelium einen ganz besonderen Stellenwert. Aber wir predigen nicht nur das Evangelium, sondern wir wollen es so machen wie Jesus, dass wir uns zugleich auch um die Nöte kümmern. Die Frage ist, wenn Gott so gegen Ausbeutung ist, und das lernen wir aus diesen Versen, wo findet Ausbeutung heute statt in der Welt? Ich weiß, es ist jetzt kein gewöhnliches Thema und vielleicht begebe ich mich da auch ein bisschen auf dünnes Eis, aber was ich einfach nur möchte, ist mal ein paar Gedanken streuen zum Nachdenken. Ja? Das ist jetzt nicht verbindlich, aber einfach mal ein paar Gedanken. Wo findet Ausbeutung heute statt? Ich denke, Kaffeeanbau und Billigmode sind zwei Dinge, jetzt weltweit gesprochen, wo sehr, sehr viel Ausbeutung in unserer heutigen Welt stattfindet und wir nehmen es vielleicht gar nicht so zur Kenntnis. Beim Kaffeeanbau sind Ausbeutung und Löhne unter dem Existenzminimum sehr weit verbreitet. Der Kaffeepreis ist ja eigentlich hoch. Aber der größte Betrag wird von den Konzernen einkassiert. Die Kaffeebauern werden ausgebeutet in dieser Welt. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule sagte, das ist vielleicht etwas provokativ, aber er sagte, eigentlich sollten Christen den Fairtrade-Kaffee kaufen. Der verspricht den Kaffeebauern einen fairen Lohn. Damit handeln wir gegen Ausbeutung. Ich habe mich da mal so ein bisschen erkundigt, also die Sache mit Fairtrade ist ja auch nicht unbedingt immer so ganz koscher und es löst sicherlich auch nicht alle Probleme, aber einfach mal einen Gedankenanstoß zu sagen, okay, lass uns mal auch als Christen über unseren Tellerrand schauen, was passiert hier in der Welt? Es ist nicht unser primärer Auftrag, der primäre Auftrag ist das Evangelium, aber wenn Gott gegen Ausbeutung ist, dann ist es doch Gottes Herzensanliegen, dass wir das mal unter die Lupe nehmen. Billigmode. Der Trend heute ist ja, jeden Tag was anderes anziehen. Ja, und dafür hat man Kleiderschränke voll mit Klamotten. Und deswegen, wenn man so viel einkauft, muss Mode sehr, sehr günstig sein. Deswegen boomen die Billigmodeketten. Vor einiger Zeit stand ein irisches Modegeschäft stark in der Kritik, weil die Näherinnen in Bangladesch unter menschenunwürdigen Umständen arbeiten. Ich meine, wenn hier im Westen ein T-Shirt 3 Euro kostet, dann kann die Frau, die das genäht hat, doch nicht fair entlohnt worden sein. Dann wurde sie ausgebeutet. Wir machen uns darüber zu wenig Gedanken. Ja? Und vielleicht, wie gesagt, mein Ziel ist einfach, ein paar Prozesse anzuregen. dass wir mal darüber nachdenken, ist es wirklich so wichtig, dass wir uns so viel günstige Mode kaufen und damit das vielleicht fördern, dass andere Menschen ausgebeutet werden. Ich weiß, das Problem ist, wir leben da in einem System drin und wir werden durch unser verändertes Konsumverhalten auch nicht wirklich etwas ändern können. Aber ich glaube, dass wir da auch eine Verantwortung vor Gott haben und vielleicht mal ganz bewusst mit Gott einkaufen gehen und sagen, Herr, ich möchte das einfach mal im Blick haben und ich möchte auch in diesem Bereich in meinem Leben dir gefallen. Gott ist gegen Ausbeutung, wir lernen aus diesem Text, Gott ist aber nicht nur gegen Ausbeutung, Gott ist für soziales Engagement. Ich werde nicht vergessen, auf der Predigerkonferenz in Lemgo, auf der letzten Predigerkonferenz, sagte ein amerikanischer Prediger, als er Pastor einer Gemeinde wurde, er war ganz neu da, er ist zugezogen, da ist er zunächst einmal in die Nachbarschaft gegangen. Es war ein sehr sozial schwacher Ort, viele alleinstehende, alleinerziehende Mütter lebten dort. Und er ging von Haus zu Haus und fragte, was denken Sie über die Gemeinde vor Ort? Und die meisten Menschen haben gesagt, die kümmern sich gar nicht um uns. Wir haben so viel Nöte, aber den Christen ist das egal, wie es uns geht. Daraufhin hat dieser Pastor einen sehr wertvollen Dienst ins Leben gerufen. Er hat die Männer aus der Gemeinde, die handwerklich fähig waren, hat er zusammengetrommelt und sie haben den alleinstehenden Frauen die Autos repariert. Währenddessen haben sich die Frauen in der Gemeinde mit diesen alleinstehenden Müttern zum Kaffeetrinken getroffen und viele haben sich bekehrt, weil sie gesehen haben, diese Christen lieben uns wirklich. Was treibt sie dazu, uns zu dienen? Und sie konnten ihnen das Evangelium sagen. Die Frage ist, die ich mir manchmal stelle, wir in Köln, wir haben unsere Gemeinde auch in einem sehr sozial schwachen Gebiet. Was denken die Nachbarn über uns? Sollten wir nicht auch als Gemeinde viel mehr, natürlich nicht nur sozial, ich rede immer von einer evangelistischen Motivation, aber sollten wir nicht auch viel mehr tätig sein, um Armen zu helfen? Die Flüchtlinge, ich weiß, das ist ein sehr, sehr heißes Eisen. Und politisch, das möchte ich deutlich sagen, man kann da unterschiedlich denken. Und ja, wir Christen sollten nicht alles blauäugig sehen. Es bringt auch Probleme mit und nicht alles ist gut. Aber von der Bibel her, wenn wir sehen, wie Gott über Flüchtlinge denkt, ist das Thema aus geistlicher Sicht betrachtet klar. Ich glaube an einen souveränen Gott. Ich glaube, dass Gott die Weltgeschichte lenkt. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Menschen, zu denen wir in deren Ländern wir nie gehen konnten mit dem Evangelium, jetzt in unserem Garten fast sind. Das ist eine Chance für das Evangelium. Die Frage ist, erkennen wir diese Chance als Gemeinde, dass wir sagen, ja, wir wollen sozial tätig sein und helfen, aber zugleich ihnen das Evangelium verkündigen. Das ist das, was Gott will. Und deswegen rechnet er mit der Spaßgesellschaft ab, die soziale Ungerechtigkeit praktiziert. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, dann betrifft es falsche Sicherheiten. Hört und schärft es dem Haus Jakob ein, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Es kommt der Tag, an dem ich Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft ziehe. Dann rechne ich ab mit den Altären von Bethel. Ich schlage ihre Hörner ab und lasse sie am Boden liegen. Ich zertrümmere Winterhaus und Sommerpalast. Die Elfenbeinhäuser werden verschwinden. Spruch Jahwes. Gott rechnet hier mit einer Spaßgesellschaft ab, die sich gewisse Sicherheiten außerhalb von Gott geschaffen hat. Diese Sicherheiten sind zunächst einmal religiöser Natur. Er rechnet hier mit Bethel ab. In Bethel stand ein Pseudo-Heiligtum, so möchte ich es mal nennen. In Bethel stand ein goldenes Kalb, ein Götzenaltar. Den hat Jerobeam I. dort aufgebaut. Das Problem ist, das Volk geht nach Bethel, und das steht in Amos 4, Vers 4, kommt zum Heiligtum von Bethel und sündigt, sagt Amos. Sie wollen dahin gehen, um sich ein ruhiges Gewissen zu verschaffen. Ja, wir beten ja an. Es ist zwar ein Kalb, wir gehen nicht nach Jerusalem, wo wir eigentlich hin müssten zum Tempel, aber wir können ja immer wieder um Vergebung bitten und dann sündigen wir weiter. Sie schaffen sich eine religiöse Sicherheit. Und hier im Text steht, ich hau die Hörner ab. Wisst ihr, was die Hörner für eine Funktion hatten im Alten Testament am Altar? Als der Priester das Blut gesprengt hat, um Sühne zu erwirken, er sprengte es an die Hörner. Das heißt, die Hörner an einem Altar waren der Ort der Vergebung. Wenn Gott sagt, ich hau die Hörner weg, macht er damit deutlich, ich entreiße euch eine falsche Grundlage, aufgrund derer ihr euch versucht, ein gutes Gewissen zu machen. Die Parallele zum Kölner Karneval ist offenkundig. Ich weiß nicht, ob ihr den Kölner Karneval gut kennt. In Köln wird Karneval ja wesentlich, wesentlich intensiver gefeiert als hier. Karneval in Köln ist so schlimm, die Teenager werden reihenweise auf offener Straße von Krankenwagen abgeholt, weil sie sich so besoffen haben. Spaßgesellschaft pur. Ehepaare machen es teilweise unter sich aus. Karneval können wir beide fremd gehen. Es ist Sodom und Gomorra in Köln. Als Christ gehst du da lieber nicht auf die Straße. Aber dann Aschermittwoch gehen alle in die Kirchen und beichten. Das wissen sie schon vorher. Wir werden sündigen und dann können wir ja trotzdem noch beichten, dann ist alles wieder gut. Das ist keine echte Buße. Sie schaffen sich religiöse Sicherheiten, die gar nichts mit einer echten Beziehung zu Gott zu tun haben. Amos spricht in unsere Zeit. So ticken viele Menschen in unserer heutigen Zeit. Die Leute haben sich aber nicht nur religiöse Sicherheiten geschaffen, sondern auch materielle. Gott sagt, ich zertrümmere Winterhaus und Sommerpalast. Die Elfenbeinhäuser werden verschwinden, Spruch Jahwes. Damals gab es ja noch keine Klimaanlagen. Und wenn es im Sommer heiß war, konnten sich die Reichen einfach zwei Häuser bauen. Ein Haus bauen wir in wärmeren Gegenden, ein anderes Haus bauen wir in kühleren Gegenden. Wenn es Sommer ist, leben wir in dem Haus, in dem Sommerhaus, wo es kühler ist. Und im Winter leben wir dann eben im Winterhaus, wo es wärmer ist. Das ist Luxus pur. Entsprechendes gilt für die Innenausstattung des Hauses. Hier ist von Elfenbeinbeschlägen die Rede. Das heißt, das ist richtig teures Zeug. Die Leute haben Geld wie Heu. Und es wäre falsch zu behaupten, dass Gott per se etwas gegen Reiche hat. Es gibt auch viele reiche Christen, die Jesus nachfolgen. Aber es ist falsch, wenn Reichtum, wenn materielle Dinge einen Platz in unserem Leben einnehmen, von dem wir unsere Sicherheit beziehen. Ich habe letztens von einem Christen den Satz gehört, Geld macht nicht glücklich, aber Geld beruhigt. Hört sich ja eigentlich auch richtig an und ist irgendwie auch so, aber die Frage ist ja immer auch für unser Leben, woher beziehen wir unsere Sicherheiten? Beziehen wir unsere Sicherheiten aus unserem materiellen Besitz oder sagen wir Gott, du wirst uns immer versorgen. Alles, was wir haben, haben wir allein aus deiner Gnade. Ich möchte dir ein Zeugnis erzählen. Als ich 18 war, habe ich gesagt, mein erstes Auto muss ein 3er BMW sein. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, ein gutes Auto zu fahren. Da würdet ihr mich falsch verstehen. Und schon gar die Automarke spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Aber für mich war es damals falsch, weil ich dachte, wenn ich den Wagen habe, dann bekomme ich Anerkennung. Und es musste eine sportliche Version sein. Und ich bekam ihn. Und ich habe gemerkt, dass ich meine Sicherheit und meine Freude aus diesem Wagen beziehe. Dann bin ich etwas. Dann sagen die Leute, André, tolles Auto. Und daraus, das ist die Quelle meiner Zufriedenheit. Das ist Götzendienst. Das ist Götzendienst. Ich fuhr in der Bahn, ich las das Buch von William MacDonald, Wahre Jüngerschaft. Das kann ich sehr empfehlen. Und da kam die Frage, Gott hat an meinem Herzen gearbeitet. André, bist du bereit, dieses Auto für mich wegzugeben? Bist du bereit, das loszulassen? Und es war ein Kampf, weil ich wollte ihn ja haben. Aber ich wusste, das ist Götzendienst. Es ist nicht falsch, so ein Auto zu haben. Es ist falsch, sein Herz daran zu hängen. Meine Frau und ich, wir leben in einem wunderbaren Haus. Der Herr hat es uns gegeben. Und wir sagen uns, Herr, wir wollen unser Herz nicht daran hängen. Wenn du uns irgendwohin berufst, wir gehen, wir lassen das Haus sein. Wir wollen dir folgen. Wir wollen unser Herz nicht an materiellen Besitz knüpfen. Es geht um ein Dann, es geht nicht um ein Jetzt. Es geht um das Leben danach. Es geht um Schätze im Himmel. Wie leicht vergessen wir das? Wie wichtig ist uns unser Beruf, unser Haus, unsere Gesundheit, unsere Anerkennung? Komplimente, unser Aussehen, unsere Klamotten. Bist du bereit, diese Sicherheiten für Gott loszulassen und zu sagen, Jesus, oder wie der Psalmist es sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Herr, du bist die Quelle meiner Zufriedenheit, du allein. Wir kommen zum dritten Punkt. Ihr Lieben, wir haben schon 8:30. Ich bitte noch um ein bisschen Geduld. Die letzten drei Verse haben es auch noch mal in sich. Wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, dann betrifft es den egoistischen Lebensgenuss. Amos sagt hier, hört dies Wort, ihr Kühe von Baschan, die ihr auf dem Berg Samarias wohnt. Ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Bedürftigen. Ihr sagt zu euren Männern, los, schafft uns zu trinken herbei. Amos spricht hier die reichen Frauen Samarias an und er nennt sie Kühe von Baschan. Hat jemand von euch eine Luther-Übersetzung dabei? Luther 84, hört dies Wort, ihr fetten Kühe. Amos ist Hirte und er spricht die Sprache eines Hirten. Hört dies Wort, ihr fetten Kühe. Steht in der Bibel. Warum steht in einigen Übersetzungen Bashan? Bashan war eine sehr fruchtbare Gegend, die Kühe da waren fett und Luther interpretiert das in seiner Übersetzung. Jetzt denken wir natürlich, das ist eine krasse Beleidigung, aber das ist es gar nicht. Ich meine, Tiervergleiche damals waren weniger anstößig als vielleicht heute. Im Buch Hohelied haben wir zum Beispiel viele Tiervergleiche. Eine Frau als Kuh zu bezeichnen, ist jetzt trotzdem nicht so nett. Ich kenne einen Mann, einen Missionar in Ostdeutschland, der hat beim ersten Treffen mit seiner jetzigen Frau ihr gesagt, du hast Augen wie eine Kuh. Er meinte es als Kompliment, weil eine Kuh hat schöne Augen und große Augen. Die Frau hat es damals nicht verstanden, aber sie haben trotzdem geheiratet. Ich möchte hier behaupten, das, was Amos sagt, ist keine Beleidigung. Denn damals war das Schönheitsideal nicht Größe S, sondern Größe XXL. Wer reich war, war wohlgenährt und das war das Schönheitsideal damals. Ich habe sogar einen biblischen Beleg. Der Traum vom Pharao, da kommen 7 magere Kühe raus und sie werden hässlich bezeichnet. Da kommen 7 fette Kühe raus und sie werden als schön bezeichnet. Daniels Freunde, die nur Gemüse und Wasser gegessen hatten, sie waren wohlgenährter als alle anderen Männer und im Hebräischen steht, sie waren fett. Ja? Also sie waren wohlgenährt, das war das damalige Schönheitsideal. Trotzdem, Amos macht hier den Frauen sicherlich kein Kompliment. Er spricht hier auf einer sachlichen Ebene, er richtet sich an die reichen Frauen, weil sie so reich sind, weil sie als die Schönen in der Gesellschaft gelten. Und er klagt sie an, er sagt, ihr unterdrückt die Schwachen und schindet die Bedürftigen. Ihr sagt zu euren Männern, los, schafft uns zu trinken herbei. Diese Frauen führen einen extrem egoistischen Lebensstil. Sie stellen sich über die Armen und Bedürftigen, sie beuten sie aus, um ihren Luxus zu finanzieren. Sie stellen sich auch über ihre Männer. Im Text hier, im Urtext heißt es sogar, da ist von Herren die Rede. Und damit möchte Amos deutlich machen, sie akzeptieren nicht die letztendliche Autorität ihres Ehemannes. Sie haben die Hosen an, sie sind stark emanzipiert. Sie waren im Prinzip die Feministinnen von damals. Ihre Männer sollen sie gefälligst bedienen. Schafft uns zu trinken herbei. Hier geht es sehr wahrscheinlich um Alkohol. Sie wollen auf gut Deutsch saufen. Party ist angesagt. Spaß haben. Hauptsache, ihr habt Spaß. Arme werden ausgebeutet. Das ist ein egoistischer Lebensstil und Gott hasst so einen Lebensstil. Deswegen kommt das Gericht in den Versen 2 bis 3. Jahwe, der Herr, schwört bei seiner Heiligkeit, passt auf, es werden Tage kommen, da schleppt man euch am Haken weg, an Fische angeln, die letzten von euch. Durch Mauerbrechen müsst ihr hinaus, eine nach der anderen und werdet zum Bannort gejagt. Diese Frauen werden in die Gefangenschaft gehen. Das Bild von den Fischerangeln ist vermutlich eine Anspielung darauf, dass die Gefangenen damals tatsächlich mit einem Ring durch die Nase weggeführt wurden. Gott rechnet hier mit der Spaßgesellschaft ab. Es betrifft den egoistischen Lebensstil. Schon der deutsche Journalist und Theaterkritiker Theodor Fontane sagte einmal sehr treffend, unsere ganze Gesellschaft ist aufgebaut auf dem Ich. Das ist ihr Fluch und daran muss sie zugrunde gehen. Ihr Lieben, der Egoismus ist immer der Kern, die treibende Kraft einer Spaßgesellschaft. Es geht immer nur um die Frage, wie geht es mir? Bin ich glücklich? Habe ich Spaß? Wie kann ich mein Lebensglück maximieren? Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle nicht nur über unsere Gesellschaft reden, da könnte man ja viel mit dem Finger zeigen. Ich möchte über uns reden. Ich möchte das mal auf unsere Ebene herunterbrechen. Wissen wir eigentlich, wie viel Egoismus auch in uns steckt? Vielleicht denken wir jetzt an die Frauen von Samaria, ja, die schlimm. Aber ist unser Herz nicht oft zu Ähnlichem imstande? Nietzsche hat mal gesagt, ausnahmsweise hat er recht, wo immer ich gehe, folgt mir ein Hund namens Ego. Es ist nicht immer ganz so offensichtlich wie bei den Frauen von Samaria, aber unser Ego ist doch auch häufig dabei, oder? Ich meine, wir wollen gerne im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Wir wollen, dass unser Name öffentlich positiv erwähnt wird. Wir regen uns auf, wenn wir nicht gefragt werden bei einer Entscheidung. Wir regen uns auf, wenn die Kinder unseren Schlaf stören, unseren Schlaf, und wir haben ja ein Recht darauf. Wir wollen das größte Stück vom Kuchen, wir wollen die bessere Seite des Brötchens, wir wollen Aufmerksamkeit, wir wollen Anerkennung, wir wollen bedient werden, statt zu dienen. Wir denken häufig doch nur an unseren Vorteil, nehmen manchmal sogar ganz bewusst den Nachteil des anderen in Kauf. Ich glaube, in unserem tückischen Herzen steckt das Potenzial, ähnlich zu handeln und zu denken wie die Frauen von Samaria. Umso wichtiger ist es, dass wir die Einstellung von Johannes den Teufel haben. Er sagte im Neuen Testament, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Immer weniger Johannes muss es geben. Die Leute sollen Jesus in mir sehen. Da war doch mal ein Bildhauer, der hat aus einem Stein einen wunderbaren Löwen rausgehauen, ganz kunstvoll. Und ein begeisterter Fußgänger kam vorbei und fragte diesen Bildhauer, Mann, wie haben Sie denn das geschafft, diesen wunderbaren Löwen aus dem Stein zu hauen? Und der Bildhauer sagte, es war ganz einfach. Ich habe einfach alles weggehauen, was nicht so aussah wie ein Löwe. Dann bleibt ein Löwe übrig. Ihr Lieben, mein Anliegen ist, dass wir heute, wenn wir nach Hause gehen, zu sagen, Herr Jesus, hau du all das aus unserem Leben weg, was nicht so aussieht wie du. Wir wollen dir ähnlicher sein. Wir wollen selbstlos sein. Wir wollen demütig sein. Wir wollen nicht an uns denken, sondern an Gott und an sein Reich. Wenn wir die Anwendung aus dem heutigen Text, aus dem zweiten Vortrag nochmal zusammenfassen, dann lautet die Botschaft, wenn Gott mit der Spaßgesellschaft abrechnet, vermeide die Ausbeutung von Hilfsbedürftigen, setze dich ein für Arme. Lass Gott die alleinige Quelle deiner Sicherheit sein und bitte Gott darum, dass du selbst immer kleiner bist und Jesus immer größer wird in deinem Leben. Gott helfe uns dabei. Amen. Lass uns noch einmal aufstehen und ich möchte zum Abschluss des Abends beten. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar dafür, dass du gekommen bist, damit wir das Leben haben. Und dass wir es im Überfluss haben, mein Herr. Ein erfülltes Leben und echte, wahre Freude. Nicht die Freude dieser Welt, die häufig so vergänglich ist, sondern die echte Freude, die aus einer lebendigen Beziehung zu dir entsteht, die möchtest du uns geben, Herr. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns mehr Mut schenkst, von dir weiterzusagen, wie wir es im ersten Vortrag gehört haben, Herr. Dass wir auf die Nichtchristen in unserem Umfeld sehen und dass wir sie mit deinen Augen ansehen und ihnen das Evangelium sagen, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, in einer Spaßgesellschaft dir wohlgefällig zu leben. Herr, nicht, dass wir uns aus dieser Gesellschaft herausziehen, du hast uns in diese Welt gestellt, aber wir möchten in dieser Welt, dass Leute dich in uns erkennen. Bitte hilf du uns dabei, bitte arbeite du an uns, bitte hau du all das weg aus unserem Leben, was nicht so aussieht wie du, Herr Jesus. Und hilf du uns auf diese Weise, wirklich von dir zu zeugen, nicht nur mit unseren Worten, sondern auch mit unserem Leben. Amen.